Leute, ihr kennt es aus den vergangenen Wochen. Wir stellen immer wieder andere Podcasts vor, um so anderen Podcasts entsprechend die gewünschte und auch verdiente Aufmerksamkeit zu schenken. Und heute geht es um unsere lieben Freunde von der K5, ganz speziell Sven Rittau, er ist der Gründer davon. Er hat den Podcast ins Leben gerufen, Cheftreff, und ist damit auch mega erfolgreich. Es geht immer um E-Commerce und Unternehmen, die sich digital aufstellen. Und ich finde es super spannend. Sven ist, glaube ich habe jetzt ja schon viele, viele Podcasts gehalten, und er war mit der beste Interviewpartner, den ich so hatte. Also er hatte mich interviewt für seinen Podcast. Deswegen, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Die Folge könnt ihr euch natürlich anhören, aber auch ganz viele andere richtig Hochkaräter aus dem E-Commerce und Digital-Business. Schaut auf jeden Fall vorbei. Es sind viele junge Wilde dabei, aber auch Silberrücken und sonstige Erfolgreiche. Er macht das Ganze sehr persönlich, und auch die Leute, die da sind, sind immer wohlbedacht, wohlgewählt. Deswegen checkt das Ganze ab. Cheftreff heißt der Podcast. Ihr findet es wie immer in den Shownotes. Und jetzt ab in unseren Podcast.
Willkommen zum Snoxalding Podcast. Ob Amazon FBA oder Shopify, wir liefern dir ehrliche und transparente Insights zum Thema E-Commerce mit Romy,
Johannes oder noch besser mit richtig geilen Interviewgästen. Let's go! Ja, willkommen zu einer neuen Folge Snoxalding Podcast. Romy und ich waren am Start, aber nicht nur wir beide, sondern die zwei Gründer von Bitterliebe, André und Jan. Es geht direkt rein, und wir sprechen direkt darüber, über ihren Exit. Und zwar haben die zwei Jungs ihre Firma verkauft für mehrere Millionen. Wir sprechen auch darüber, in etwa wie viel es war. Aber vor allem auch sehr interessant, sie haben sich mit dem Geld einen riesengroßen Traum erfüllt. Den gleichen Traum hätte ich mir auch erfüllt. Deswegen hört euch die Folge an. Romy, wie hat es dir gefallen?
Mega. Also ich glaube, war ein richtig cooles Gespräch. Wir sind direkt ins Thema rein mit dem Exit.
Boah, ich war direkt richtig eklig, gell? Ich habe so die unangenehmen Fragen.
Aber sie haben alles beantwortet.
Ja, haben sie stark gemacht.
Alles beantwortet. Natürlich ging es auch noch ganz viel um, was in den letzten 3 Jahren passiert ist, was eigentlich crazy ist, weil die erst seit 2-3 Jahren ihren Online-Shop haben und verkaufen, und wie sie da gewachsen sind, auch so auf den unterschiedlichen Channels, machen auch ganz viel offline. Und auch richtig interessant, die Geschichte finde ich immer lustig, sie sind bei HSE24, also Teleshopping, und was das für eine Welt ist. Und das,
wie viel Umsatz, wie viel Prozent vom Umsatz, überlegt euch mal, Leute, wie viel schätzt ihr, wie viel Prozent vom Umsatz macht bei dem Teleshopping aus? Die Frage werden sie auch beantworten. Crazy.
Ich würde sagen, die geht direkt los, oder?
Dafür würde ich noch sagen, bitte, bitte, Leute, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcast oder eben bei Spotify.
Ich muss mich immer... Ich denke immer Shopify.
Genau, abonniert uns bei Spotify. Jetzt geht's los. Ganz, ganz viel Spaß. Support ist da.
Ja, Jungs, willkommen erneut in unserem Podcast. Ihr wart ja schon mal hier. Gerade auf dem Weg hierher habe ich es nochmal kurz angehört. Deswegen Teil 2 jetzt mit Bitterliebe. Ich freue mich, dass ihr hier seid.
Ja, danke, dass wir da sein dürfen.
Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja auch nicht ohne Grund, dass ihr hier seid. Ihr habt gerade einen größeren Deal abgeschlossen oder eine größere Runde. Es war in den Medien. Gerade eben habe ich Gründerszene gelesen. Könnt ihr dazu vielleicht ein paar Sätze sagen? Wer ist bei euch eingestiegen? Und vielleicht auch mit wie viel?
Ja, so ganz genau Summen dürfen wir nicht nennen. Aber was du gerade angesprochen hast, wir haben die Mehrheit der Firma verkauft und haben einen neuen Partner, einen strategischen Investor, Arcus Capital AG aus München. Das ist ein Private Equity Investor, und der ist bei uns eingestiegen, und in dem Zuge hat er auch die Mehrheit übernommen. Das heißt, wir haben einen großen Anteil unserer Anteile verkauft, genauso wie die Goodmans AG, die komplett ausgestiegen ist. Genau, und die Judith Williams ist noch dabei, hat auch einen Teil verkauft, hat aber auch einen Teil behalten, und jetzt haben wir eben ein ganz neues Setup in der Firma.
Krass, wie lange muss man sich das vorstellen, wie lange sowas ausgehandelt wird und wie lange wart ihr jetzt da dran? Weil es ist ja jetzt schon Schlag auf Schlag bei euch gegangen. Ihr wart irgendwie bei Höhle der Löwen 2019, ich wollte gerade sagen. Und jetzt innerhalb dann von 1,5 Jahren oder so, alles Schlag auf Schlag. Ist jetzt auch nicht der typische Lebenszyklus, oder wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, also es war schon war schon crazy jetzt mal rückblickend, weil wir sind 2018 gestartet. Im Mai sind wir live gegangen, hatten dann irgendwie so 200.000 Euro Umsatz im ersten Jahr und dann 2019 halt über 3 Millionen und dann letztes Jahr fast 10 Millionen und halt von Anfang an profitabel. Und ja, war schon crazy jetzt die letzten Monate. Wir haben halt Anfang Januar letzten Jahres haben wir uns mit unseren Investoren hingesetzt und haben überlegt, was sind die nächsten Schritte. Und sind dann zur Erkenntnis gekommen, dass eine Series A-Finanzierung beispielsweise keinen Sinn macht, weil wir profitabel sind, weil wir aus dem Cashflow wachsen und ja, weil wir einfach kein Geld brauchen mehr, um weitere Anteile abzugeben. Nichtsdestotrotz wollen wir weiter wachsen. Wir wollen von 10 auf 50 Millionen und da haben wir uns gefragt, wie schaffen wir das? Und gleichzeitig hat eben auch beispielsweise die Goodbrands AG signalisiert, so hey, wir haben euch geholfen, euer Baby zum Laufen zu bringen und es läuft jetzt sehr gut. Für uns ist so eine Phase, wo wir eigentlich gerne dann verkaufen würden. Und dann haben wir uns hingehockt und haben eben festgestellt, okay, wenn wir einen Partner finden, der uns eben in diesem Wachstum jetzt helfen kann, dann ja, macht es auch Sinn, einen Teil zu verkaufen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es für uns dann natürlich auch ein großer Schritt ist, weil man ein bisschen was hinter die Firewall bringt und dann auch besser schlafen kann. Und so haben wir den Prozess im Mai gestartet mit einer M&A-Bude.
Mit wem könnt ihr da jemand empfehlen?
Ja, Montis heißen die, Montis M&A. Die sitzen in Frankfurt. Und Thorsten Hackspiel ist einer der Gründer. Mega geiles Team, mit denen haben wir seit Mai dann Gas gegeben. Also Mai haben wir offiziell gestartet. Die sind ins Research gegangen, welche Firmen machen Sinn, welche Summen könnten irgendwie im Raum stehen und dann sind wir dran, haben einen Businessplan erstellt über die nächsten Jahre und ja, so hat es dann langsam angefangen und gerade gegen Ende wurde es dann sehr intensiv, weil dann gehst du an die Ansprache, dann hast du ein, zwei Partner oder vielleicht drei und vier, mit denen du enger sprichst und dann geht's in die Due Diligence. Und das war eine sehr intensive Phase, weil die jeden Stein im Unternehmen umdrehen und es wurde jede Kennziffer, jede Zahl, alles wurde durchleuchtet und das ging mehrere Wochen und das war sehr, sehr anstrengend. Und das geht auch nur, wenn du ein Team im Rücken hast, was die operative Arbeit abnimmt, weil ansonsten ja, geht's mit dem Umsatz wieder runter und dann ist auch der Deal wiederum hinfällig, weil du natürlich, wenn du im Juni rausgehst, dann versprichst du für die nächsten 12 Monate, hey, so geht's jetzt ab. Und wenn du dich ja nur noch darauf konzentrierst und am Ende gehen die Umsätze deswegen runter, dann ist der Deal auch schnell wieder rum. Und
wie war die Zeit für euch beide? Also war super intensiv, oder? Also wie fühlt man sich dann? Ich stelle mir das auch emotional nicht einfach vor, weil du bereitest dein Baby vor und gibst anderen deine Zahlen und die hinterfragen alles kritisch. Das ist doch auch als Gründer irgendwie komisch.
Ja, an sich war es schon super intensiv. Also es ist viel Zeit reingeflossen und so das Tagesgeschäft ist auf Großteilen auf der Strecke liegen geblieben, wo wir jetzt viel nacharbeiten mussten, was da wirklich, wirklich, wirklich auf der Strecke geblieben ist. Ja, hat aber Spaß gemacht. Also auch das Feedback zu bekommen zu dem, was man aufgebaut hat und da mit echt großen Firmen zu sprechen und das Feedback zu bekommen. Wahnsinn, was ihr da geschafft habt in der Zeit, ja.
Ja, was ziemlich geil war, wo wir dann, also wir hatten einige Angebote und wo dann das erste Mal so eine Summe im achtstelligen Bereich gefallen ist, war das dann schon, also schon Gänsehaut bekommen. Wenn du quasi so 3 Jahre, nachdem du was gegründet hast, ist da eine Firma, die so viel Geld ausgeben will, um dich zu kaufen. Das war dann schon, das war schon ziemlich cool, das Gefühl. Ja.
Ist das Geld jetzt auf eurem Konto?
Ja, ein Teil. Also wir haben uns ja wieder rückbeteiligt. Also es gibt ja so ein Irrglaube, das habe ich jetzt mir auch schon ein paar Mal über die Feiertage über mich ergehen lassen müssen.
Mit der Family
ja,
und so?
Jetzt bist du ja durch und jetzt auf Hawaii ziehen und einen ruhigen machen. Aber so läuft's ja in der Realität nicht. Also wir hätten niemals einen Deal gefunden, wenn wir es gewollt hätten, wo wir alles verkaufen und dann mit den Geldkoffern rauslaufen und fertig. Sondern diese Unternehmen, diese Investoren, die kaufen dich ja, weil sie mit dir noch größer werden wollen, weil es ohne die Gründer ja auch nicht funktioniert. Das wäre ja bei euch genauso. Und dementsprechend haben wir einen großen Anteil verkauft, sind aber auch rückbeteiligt an der neuen Gesellschaft, die quasi 100% an der Bitterpower hält und sind so weiter an Bord. Genau.
Ich glaube, ich kann für beide sprechen, dass wir auch gar nicht alles verkauft hätten wollen, auch wenn es möglich gewesen wäre, weil wir gerade an einem Zeitpunkt sind, wo wir schon extremst viel gelernt haben, aber wo wir noch extremst viel lernen können, was noch dazu kommt. Und so hätte es, glaube ich, nicht gepasst, alle Anteile zu verkaufen.
Genau, und je weiter wir wachsen, desto mehr wert sind ja auch die restlichen Anteile. Also wäre ja blöd, jetzt im Wachstum alles zu verkaufen.
Habt ihr euch selbst irgendwie jetzt so ein Traummaterial erfüllt oder so? Weil ich, zum Beispiel ich für mich kann es auf jeden Fall sagen, das Erste, wenn ich die Snox GmbH verkaufen würde, ich würde mir einen Porsche holen. Safe. Safe. Das wäre das Erste. Ich mit meinem bester Kumpel arbeitet im Porsche-Zentrum Mannheim. Ich würde, das habe ich mir immer geschaut, ich würde straight zu dem fahren und sagen, Tobi, hier, meine Kreditkarte, wir suchen mir jetzt ein Auto aus. Habt ihr auch sowas?
Dann haben wir wohl den gleichen Traum, weil wir haben es umgesetzt. Im April komme ich dich mal besuchen.
Geil, geil. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Vielleicht, Romy, willkommen auch an Bord. Ich habe dir jetzt viele Fragen vorweggenommen. Ihr merkt, ich bin richtig heiß drauf. Und natürlich ist für uns auch diese ganzen Investoren-Sache immer wieder ein Thema. Ich glaube, das ist ganz normal als Gründer. Du hast es sehr gut formuliert, so diese Geld hinter die Brandmauern bringen oder auch irgendwie seinen Eltern mal was zu geben oder privat irgendwelche Träume zu erfüllen. Irgendwie auf dem Papier ist man natürlich virtuell in irgendeiner Weise Millionär oder keine Ahnung was, das ist ja auch ein cooles Gefühl, aber auf dem Bankkonto, bevor man Anteile verkauft, sieht's halt eigentlich komplett anders aus. Deswegen, Felix und ich denken natürlich darüber auch immer nach, deswegen wollte ich jetzt auch nochmal fragen, wie das so bei euch ist.
Ja, ich glaube, es war ein mega, mega cooler Einstieg und ich glaube, das waren auch die Fragen, die wahrscheinlich sehr, sehr vielen auf der Seele brennen, aber ich glaube auch, wir müssen nochmal einen Schritt zurück. Manche werden den ersten Podcast nicht gehört haben. Ganz viele haben bestimmt schon von euch gehört, auch gerade durch Höhle der Löwen. Aber für diejenigen, die euren Background noch nicht so haben, ihr habt 2018 gegründet und ihr habt Bitterstoffe oder ihr schreibt euch auf die Fahne, Bitterstoffe so ein bisschen wieder in die Gesellschaft zu bringen, die mal irgendwie komplett verschwunden sind. Warum Bitterstoffe? Wie seid ihr drauf gekommen? Ist, glaube ich, irgendwie eine lustige Geschichte mit euren Freundinnen und Schwiegermutter und ja.
Erzähl du es, ich erzähl's morgen bei HSE. Habe ich zumindest einen Tag Pause.
Ja, ich glaube vorneweg, ich glaube in eurer Zielgruppe sind wir jetzt nicht wirklich bekannt, weil wir auch einfach eine ganz andere Zielgruppe haben. Also unsere Hauptzielgruppe sind Frauen ab 40, wo es langsam anfängt, so ein bisschen Probleme im Magen-Darm-Bereich zu haben. Genau, du hast richtig angesprochen, wir machen Bitterstoffe. Und zwar, Bitterstoffe sind sekundäre Pflanzenstoffe und die sind eben sehr, sehr gut bei allen möglichen Problemen rund um Magen-Darm-Trakt. Also gerade wenn du mal ein Stück Pizza zu viel gegessen hast und du fühlst dich so richtig schwer, dann greif am meisten zum Schnaps oder Espresso. Beides hilft so bedingt und Bitterstoffe helfen halt wirklich so. Und wie gesagt, wir zwei kennen uns durch unsere jetzigen, wir haben letztes Jahr sogar geheiratet, also jetzigen Ehefrauen, damaligen Freundin, genau. Und daher kennen wir uns, weil die Schwestern sind und die Schwiegermutter, die ist Heilpraktikerin. Und da gab es bei jeder Familienfeier eben nach dem Essen kein Schnaps oder Espresso, wie das bei unseren Familien gängig war, sondern eben Bitterstoffe. Und am Anfang haben wir uns extrem lustig immer darüber gemacht, so weil es halt schon dumm aussieht, wenn da so die Flasche so rumgeht. Und dann waren wir auf irgendeiner Familienfeier auf dem Rückweg und dann haben wir gesagt, ey, lass uns mal den Markt angucken, weil das Design der Flasche und die Aufmachung, das ist total kacke, aber die Wirkung war voll gut. Und dann haben wir uns den Markt angeguckt und haben gesehen, okay, da gibt's keinen einzigen, der irgendwie Social Media macht, der das gescheit auf Amazon verkauft, der in der Drogerie damit steht. Die sind alle in Apotheken oder bei Heilpraktikern, aber sonst halt nirgends vertreten. Und wenn man dann auch mal so rumfragt, so hey, wisst ihr, was Bitterstoffe sind? So, pff, nee, keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, okay, also gerade mit Facebook-Ads und Co., das könnte ganz gut klappen. Und haben dann so eben zusammen mit dem Know-how aus der Familie die erste Rezeptur entwickelt. Das hat dann relativ lang gedauert. Ich glaube, 9 Monate waren das. Und dann haben wir einen Lohnhersteller gesucht, der das für uns herstellen kann, weil selbst geht nicht, zu teuer. Haben dann einen guten Partner gefunden. Und dann haben wir die erste Charge von irgendwie 600 Flaschen produziert und sind dann im Mai 18 live gegangen und haben gesagt, hey, wenn wir die bis Ende des Jahres verkaufen, dann machen wir uns selbstständig. Also Vollzeit und schmeißen hin alles andere und dann haben wir halt Facebook-Ads mal angeschmissen und hatten halt irgendwie ein CPO von 1 Euro und waren halt nach einer Woche oder so ausverkauft. Und dann war klar, okay, das ist mehr als nur eine kleine Nische, da müssen wir Vollgas geben.
Aber eure Ads sind auch Killer. Ich habe mir die schon so oft, es gibt bei Facebook, für alle, das ist schon mal ein Tipp, es gibt die Ad-Library, die Werbebibliothek, da kann man von anderen Werbetreibenden, kann man sich so die Facebook-Ads anschauen und ich gucke mir da regelmäßig eure Sachen an, das ist geil. Diese Ad, wo ihr auf der Straße die Leute befragt, so in diesem Vielmann-Style, Hammer. Also ja, die ist schon legendär.
Die hat auch echt viel Umsatz schon gebracht, aber leider geht es ja aktuell wegen Corona nicht, dass wir da neue Aufnahmen machen, aber die läuft sehr, sehr gut. Ja. Ja, wir sind im ersten Jahr, sind wir komplett rein über Facebook-Ads gewachsen. Wir hatten im dritten Monat schon über 100.000 Euro Umsatz und das ist halt komplett profitabel. Das ist leider nicht mehr so, mit CPO von 1 Euro haben wir nicht mehr bei dem Budget, aber es läuft noch ganz gut. Ja, und so sind wir dann eben gewachsen über Facebook-Ads, haben dann relativ früh die Goodbrands AG angesprochen mit Matthias Storch und Marc Langner hier aus Mannheim, den Business Angel. Und ja, die fanden den Case mega spannend und die Zahlen total gut. Und dann haben die, ich glaube, nach 3 Monaten, wo wir am Start waren, 100.000 Euro investiert. Und dann haben wir uns gleichzeitig auch bei Hülle der Löwen beworben. Und dann ja, ging es Schlag auf Schlag. Dann waren wir ein halbes Jahr später beim Pitch im Februar 19. Und das ist noch gar nicht so lange her.
Und jetzt steht der Porsche vor der Tür.
Und dann ja, haben wir da gepitcht und hatten 3 Angebote und haben uns für Judith Williams entschieden. Und das war die beste Entscheidung im Laufe des Unternehmens, weil sie uns einfach extrem viele Türen geöffnet hat. Und zwar in einer Geschwindigkeit, was echt atemberaubend war. Wir wurden dann im Oktober ausgestrahlt, 19, bei Hülle der Löwen und waren gleichzeitig bei DM im Regal und hatten erste Tests im Teleshopping. Und ja, das konnten wir dann eben letztes Jahr ganz gut skalieren auf allen Kanälen.
Teleshopping kam das dann erst durch den Deal eigentlich?
Ja, ja. Also da wären wir sonst, wir hatten es vorher mal probiert bei QVC. Die werden sich jetzt auch ärgern, das nicht mit uns gemacht zu haben. Aber ja, das kam dann durch Judith Williams.
Ich glaube, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten, über Teleshopping. Wir kannten davor auch niemanden, glaube ich, irgendwie, der Teleshopping vorher gemacht hat. Und ich persönlich dachte immer, dass das alles fake ist. So dieses, es sind nur noch 20 Einheiten da und es fasst sich jemand ans Ohr und so. Aber ihr habt schon gesagt, so, es ist echt so, man hat man hat was im Ohr, man hat eine Stimme und erzählt da wirklich so die Geschichten, oder?
Das hat tatsächlich nur der Moderator, der hat das Mikrofon im Ohr und hört die Anzahl an Produkten, die noch da ist. Glaub nicht alles. Wenn es runterzählt, kannst du glauben. Wenn es hochzählt.
Ja, wir wollen jetzt hier nicht intern aus Preis geben, aber ein Satz ist mir von Judith in Gedächtnis geblieben. Und zwar nach der ersten oder zweiten Show waren wir so überrascht, wie viel Umsatz man da drücken kann. Also in guten Shows kannst du in 20 Minuten locker mal irgendwie 80.000 Euro Außenumsatz generieren. So. Und das ist crazy. Und das Einzige, was Judith da sagt, ist, it's magic. So, das ist es. Also es ist verrückt. Also ich dachte am Anfang auch, naja, wenn wir da im Jahr irgendwie 10.000 Euro Umsatz machen über HSE, dann wäre das super. Es ist crazy, wie
groß. Wie viel Prozent vom Umsatz macht ihr jetzt über Teleshopping?
Ja, so knapp 20,
oder? Ja, ein bisschen weniger, ja, so 15-20% vielleicht.
Krank. Und müsst ihr dann dafür auch was zahlen? Oder ist es eigentlich so ein bisschen wie Einzelhandel? Ihr verkauft es zu einem gewissen Preis an die weiter und die machen dann den Außenumsatz
oben. Genau, so läuft es. Mit der Besonderheit, dass, wenn es nicht gut läuft, haben die ein Sonderrecht. Das haben auch manche Startups im Handel, das haben wir nicht, aber die haben so ein Sonderrecht, dass, wenn sie es nicht verkauft, dürften sie es dir auch zurückgeben. Das heißt, du hast schon Risiko, wenn du große Mengen produzierst. Dementsprechend sollte man auch gut performen, wenn man dann auf Sendung ist.
Verschickt man das dann selber?
Nee, die haben eigenes Lager. Also okay. Es gibt vorher, also mittlerweile ist es so, dass wir jetzt zum Beispiel im März haben wir so ein spezielles Angebot für einen Kunden. Da nehmen die irgendwie 40.000, 50.000 Einheiten ab und dann wird vorher ein Angebot geschrieben. Die nehmen das ab und die Ware wird in deren Lager geschickt und die Kunden bestellen dann ganz normal bei HSE und HSE liefert es auch aus.
Wie oft seid ihr da noch vor Ort? Also du hast gerade gesagt, morgen musst du hin, ne?
Ich muss morgen, André war am Montag, muss morgen, kommt drauf an, was es für ein Angebot ist. Jetzt im März werden wir wahrscheinlich öfter da sein und dann gibt's extra Hülle der Löwen-Shows mit Judith, da ist man öfter vor Ort, aber es ist auch nicht die Menge, wie man es denkt.
Ja, ist immer quasi projektbezogen. Also wenn wir ein EDM haben, heißt das also extra des Monats.
für die Anfänger, Teleshopping-Anfänger, ja.
Der EDM und da ist dann schon viel so, das ist dann auch schon ein bisschen hart und immer nach München fahren musst. Aber dann gibt es auch 2 Monate, wo wir gar keine Show haben. Also ist okay, ist jetzt im Rahmen.
Seid ihr da am Anfang komplett aufgeregt gewesen? Ja. Also
ich war das allererste Mal, das war auch echt fies, war ich am Tag der Ausstrahlung von Hülle der Löwen auf Sendung. Und zwar haben das ganze Team hat echt einen geilen Job gemacht mit Support. Also wir haben uns da echt ja monatelang drauf vorbereitet. Und haben dann schön gefeiert danach und ich bin halt, also um 22.45 Uhr war die Sendung zu Ende und um 23 Uhr bin ich dann live gegangen bei HSE.
Geil, 15 Minuten.
Und ich war so scheiße nervös, weil es ja live ist, das ist ja Live-Fernsehen und gleichzeitig habe ich ja vorher die ganze Zeit die Zahlen aktualisiert, weil es war jetzt nicht so, dass wir uns nur gefreut haben auf die Ausstrahlung, wir sind ja ein extrem hohes Risiko eingegangen. Also wir haben Ware für, ich glaube, 300.000, 400.000 Euro bestellt.
Und wie viel umgesetzt?
Ich kann es dir gar nicht sagen, was an dem Tag war, aber es war schon crazy, was da so in der
Woche ging. Schon im Millionenbereich.
Ja, ja. Also wir hatten, glaube ich, in dem Jahr hatten wir bis, also Oktober war die Ausstrahlung, hatten wir, glaube ich, bis Oktober knapp 1 Million Umsatz und haben dann von Mitte Oktober bis, also in 2,5 Monaten nochmal 2 Millionen mehr gemacht. So, also das war halt ein extremer Boost. Aber es war ein extremes Risiko, weil die Ware haben wir gekauft mit einem Kredit und wir haben halt den ganzen Tag aktualisiert, den ganzen Abend, weil wir dachten so, ey, wenn das jetzt nicht knallt und die Leute, die das gucken, gar nicht cool finden, dann haben wir ein richtig großes Problem, weil dann haben wir Lagerbestand für die nächsten 5 Jahre auf Lager. Mhm. So. Und dann sind wir, ja, dann haben wir ein Problem auf jeden Fall.
Aber es hat direkt geknallt?
Ja, also Amazon, ja, da hast du aktualisiert und es waren 5.000 Euro mehr drauf, also alle jede Sekunde so, das war total crazy.
Wie war das Gefühl? Online-Shop
waren wir enttäuscht.
Ja, enttäuscht?
Ja, da war am ersten Mal nichts, aber dafür die nächsten 7 Tage konstant irgendwie 50.000, 80.000 Euro am Tag. Das war schon crazy, aber an dem Abend selbst waren wir vom Online-Shop enttäuscht. Da haben wir ja, wir waren noch bei WooCommerce damals, das war der größte Fehler, den wir gemacht haben. Und dann haben wir dafür, ich glaube, 5.000 Euro.
Mehr, es waren fast 7.000 oder 8.000, hatten wir nur Serverkapazitäten bei AWS gebucht, dass das Ding irgendwie standhält. Und selbst damit waren wir noch irgendwie eine Minute oder zwei da.
Ja, das war einfach scheiße, das war einfach eine schlechte Entscheidung. Deswegen, Leute, geht zu Shopify.
Oh, jawohl.
Krieg kein Geld dafür, aber geht zu Shopify. Ja, und da waren wir echt ein bisschen enttäuscht, aber Amazon war crazy. Also auch seitdem, also wir waren vorher auch schon auf Amazon, aber das hat keinen signifikanten Anteil ausgemacht. Und seit der Ausstrahlung machen wir über Amazon, ja, würde ich auch sagen, 20% vom Gesamtumsatz.
Ja, wir hatten auch schon ein paar Höhle der Löwen-Deals jetzt betreut und da war es auch tatsächlich, oder von anderen Kunden vor allem, und da war es auch tatsächlich immer ähnlich, dass es, oder was heißt ähnlich, bei denen war es immer so, dass es an dem Ausstrahlungstag im Shop richtig geknallt hat und bei Amazon war es immer so vom Umsatz her um die 50%, aber auch quasi zeitgleich immer, was super interessant zu sehen war, dass die Leute halt tatsächlich auch direkt auf Amazon gehen und direkt während der Sendung schon auf Amazon suchen und dann genau das, was du gesagt hast, so im Shop flacht es dann wieder ab, aber dadurch, dass du halt im Bestseller-Ranking so nach oben steigst mit deinen Produkten, hält der Umsatz dort halt viel länger an, auch wenn er in Summe vielleicht ein bisschen niedriger ist als im Online-Shop. Aber ich glaube, das auch als großer Tipp, wenn man weiß, man geht in die Höhle der Löwen, dann, ob man jetzt einen Deal bekommt oder nicht, immer auch die Produkte zumindest auf Amazon online nehmen.
Ja, FBA auch schon machen. So. Das FBA, haben wir nämlich auch nicht gemacht, weil wir haben es zeitlich dann nicht mehr hinbekommen. Und trotzdem hatten wir, ich glaube, es waren sogar fast 2 Wochen lang, hatten wir pro Tag irgendwie 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz auf Amazon. Und wir haben ja auch keine riesen Produktpalette. Mit einem Produkt haben wir das gemacht.
Das waren nur die Tropfen, ne?
Das waren quasi nur die Tropfen. Ein bisschen Pulver, aber das waren 99% waren die Tropfen. So.
Ich weiß noch, im Bestseller-Rank war die irgendwie Platz 1 mit dem 1er-Pack und Platz 5 mit dem Doppelpack oder so, gell?
Vor Durex-Kondom.
Ja. Oh, darauf ist er stolz. Mit dieser Pornostimme. Ja. Vor dem Durex-Kondom.
Ich meine, Drogerie und Körperpflege ist hart umkämpft und da ganz vorne. Da sind halt auch so Effekte wie die Presse. Wir haben uns auch gut vorbereitet, wir haben viel mit Redakteuren geredet, mit unserer PR-Agentur, um das halt möglichst alles mitzunehmen, was mitzunehmen ist. Und das hast du halt dann auch gemerkt. Also wir waren auf der Bild-Startseite ganz oben, wo du sonst als Privatperson nur hinkommst, wenn du einen abschlachtest oder so.
Das war Bild-Titelseite neben Donald Trump.
Ja, genau. Und das hat extrem viel Traffic auf die Webseite gebracht, aber wahrscheinlich auch auf Amazon.
Hat es konvertiert? Also merkt man Bild-Startseite, bam, an dem Tag 100.000.
Ja, das nicht, aber es hat schon, also es hat bestimmt 20.000, 30.000 Leute auf die Seite gezogen.
Es kam halt alles zusammen. Es war die Ausstrahlung, es waren alle Presseartikel und in dem Zuge war dann auch der Bild-Artikel. Und deswegen, so genau kannst du es nicht auseinanderklamüsern.
Und das war halt von Anfang an so, dass, also wo wir uns beworben haben für Höhle der Löwen, haben wir halt gesehen, oder haben wir voll oft die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie viele dort sind. Und dann guckst du es und guckst dir an, was sie auf Social Media machen, wie ihre Webseite ist. Und 99% der Unternehmen, die sind einfach nicht optimiert für diese Ausstrahlung. Null. Und das habe ich nicht verstanden, weil da ist so viel Potenzial. Ja. Die sehen 3 Millionen Menschen. Und wenn du dann auch noch durch einen Deal im Handel starten kannst, dann musst du da alles mitnehmen, was geht. Und ich glaube nicht, dass wir heute da wären, wo wir sind, wenn wir damals nicht so penibel quasi alles versucht haben, wo können wir noch was rausnehmen aus der Sendung und so weiter. Das hätte niemals so eingeschlagen, wenn man sich da, man muss sich da halt einfach mega gut vorbereiten.
Wie viel Vorlaufzeit hat man dann? Also ein halbes Jahr hattet ihr dann fast, oder?
Wir ja, es gibt auch andere, die haben irgendwie so 3 Monate maximal. Das wäre bei uns schief gegangen. Und andere haben ein Jahr, also dürfen nicht drüber reden, aber wir kennen da ein, zwei, die waren quasi jetzt vor letztes Jahr. Ja, also im Februar letzten Jahr dort und werden jetzt irgendwann dann ausgestrahlt, wenn die Staffel losgeht. Und das ist dann schon wieder fast zu lange, weil irgendwann hast du auch so eine Hängepartie. Also bei uns, wir hatten es irgendwann so, weil wir dachten so, ey, es muss jetzt einfach die Ausstrahlung sein, weil du bereitest dich so lange vor, da bleibt so viel liegen. Du hast ja vorher Pläne so, du willst ins Ausland oder du willst das Produkt launchen. Und das geht dann nicht, weil du musst auf einmal statt irgendwie 10.000 Stück produzieren, musst du dich rumschlagen mit irgendwie 100.000 Stück. Da kommt der Hersteller und sagt, ja Leute, schön und gut, aber ich weiß nicht, ob das gut geht. Und wir hatten zwar bisher 30 Tage Zahlungsziel, aber ich will jetzt erstmal die Hälfte vorab. Und dann hast du da halt ganz andere Probleme und du musst irgendwie den Online-Shop glattziehen und du musst Social Media aufbereiten und die Performance-Kanäle dementsprechend auch updaten, weil wir halt wussten, wir kriegen extrem viel Traffic. Das heißt, das Retargeting, ich will von der Sendung im Oktober im Dezember noch profitieren, von dem Pixel-Daten quasi. Und das war dann auch irgendwann echt genug nach dem halben Jahr. Also es war bei uns eigentlich perfekt.
Total. Ich glaube, bei ganz vielen ist, glaube ich, auch das Problem, klar, ihr hattet einen Deal, dadurch wusstet ihr mehr oder weniger, ihr werdet ausgestrahlt. Viele wissen ja gar nicht, ob sie ausgestrahlt werden. Und dann stelle ich mir das als Risiko noch mal höher vor. Ihr hattet quasi so die Frage, knallt so, wie wir uns das vorstellen und erhoffen. Und bei anderen ist es so, boah, bestellen wir jetzt genauso viel und wissen vielleicht gar nicht, ob wir ausgestrahlt werden, weil, naja, zwei Wochen vorher, wie, glaube ich, die meisten da Bescheid bekommen, da kann man ja nichts mehr bestellen.
Nee, also das ist auch ein großes Problem. Das ist auch ein bisschen fies für die, die keinen Deal haben. Mhm. Deswegen kann ich nur jedem immer wieder sagen, so, ja, ihr kriegt da draußen bei VCs wahrscheinlich eine bessere Bewertung, aber ihr bekommt ja mehr als nur Geld als bei einem klassischen VC. Wir wussten, die Bewertung ist super schlecht, aber wir wussten.
Wie viel habt ihr damals bekommen?
Also wir sind rein wir haben gesagt, wir wollen 200.000 Euro für 12,5%. Und es war in dem Zeitpunkt schlecht, weil wir schon mindestens 1 Million Umsatz hatten, profitabel waren und immer noch viele Felder nicht angegangen sind, wussten aber, wir lassen uns auf 20% geben wir ab. Also wir wussten, wir gehen mal mit 12,5 raus als Angebot. Wenn jemand 20 macht, dann schlagen wir ein, das passt. Weil wir auch wussten, nur dann wirst du zu 100% ausgestrahlt. Und du hast halt bei einer Judith Williams oder einem Ralf Dümmel oder wie sie alle heißen, halt die Kontakte zum Handel. Und das hast du halt beim klassischen VC nicht. Und das hat uns mindestens 3 Jahre nach vorne gebracht. Und wenn du das wiederum in die Bewertung mit einfließen lässt, dann ist die nicht zu hoch. So. Und da haben wir jetzt schon einige gesehen, die den Fehler halt gemacht haben und den Deal halt nicht angenommen haben, wegen 5% hin und her verhandeln, was ich nicht nachvollziehen kann, weil es dich halt einfach Jahre nach vorne bringt.
Ach Gott, wie oft ich da, wenn ich die Serie gucke, so oft denke so, ey Leute, ihr seid so, also natürlich, ich war nie dort und man kann das nicht beurteilen, aber wir hatten jetzt auch einige im Podcast, auch die nächste Folge ist zum Beispiel Flap Crip, die waren auch zu Besuch, die haben genau das Gleiche gesagt, so, du musst diesen Deal nehmen, das knallt dich so nach vorne. Für die Jungs ist es auch eine riesengroße Herausforderung gewesen, so nach diesem unfassbaren Hoch, danach das Tal der Leere oder dieses Tief, wie, du hast es schon eben gemeint gehabt, du willst noch im Dezember irgendwie vom Oktober von der Ausstrahlung profitieren. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, ein Kritikpunkt oder auch, wenn man jetzt von außen drauf guckt, bei Höhle der Löwen ist es oft so, ja, in diesem Jahr der Ausstrahlung sind die Startups krass gehypt, die verkaufen und sonst was. Aber danach, so das Folgejahr, ich glaube, das macht ihr euch ja vor allem besonders, könnt ihr nochmal eine Schippe drauflegen. Was waren die Erfolgsfaktoren, dass ihr trotzdem im Jahr 2020 trotzdem nochmal gewachsen seid? Habt ihr irgendwie Facebook-Ads krass gemacht? Habt ihr einfach Teleshopping nochmal auf einem neuen Level gemacht? Wie würdet ihr sagen, wie konntet ihr dieses Tal der Leere irgendwie überwinden und trotzdem noch so stark wachsen?
Ich glaube, es ist eher eine Challenge als die Kritik, weil du willst es ja schaffen, nach diesem Tief, also tief relativ, nach dieser, es ist ja klar, dass es passiert. Man kann ja dieses Niveau nicht dann direkt halten. Und dann das als Challenge zu sehen. Und klar, wir sind bei HSE sind wir gewachsen. Da hatten wir dann ein volles Jahr mit Sendungen. Wir haben den Rossmann dazu bekommen, sind da noch gewachsen. Und ich glaube,
ja, ich glaube, der große Faktor, du willst ja eher, also das, wir sind da gewachsen, ja, aber warum quasi? Ja. Das haben wir ja auch vorher gesehen, haben gedacht, okay, wie können wir das verhindern? Weil wir halt auch gesehen haben, Oktober war so, dann November war ein Tick weniger und dann ging jeder Monat ja schon wieder runter. Und wir dachten so, wann ist der letzte Monat, der gerade der schlechteste war? So. Und dann haben wir zum Glück auch mit Judith und ihrem Team da echt und auch mit der Good Brands echt ein starkes Beraterteam gehabt. Und wir sind halt nicht wie andere Löwen direkt in 10 verschiedene Drogerien oder Handelsketten rein, haben da die Preise verramscht und dann geht ein halbes Jahr später nichts mehr. Sondern wir haben halt direkt eine Strategie festgelegt, okay, wir starten jetzt im DM, weil das ist die stärkste Drogerie in Deutschland. Und wenn das bei DM gut funktioniert, dann gehen wir auf Rossmann zu. Also wir haben halt Step by Step die Kanäle erweitert. Wir haben bei HSE gesagt, hey, wir probieren jetzt mal dieses Set. Dann probieren wir ein anderes Set. Also nicht alles gleichzeitig, sondern wirklich peu à peu. Und haben gesagt, hey, also jetzt mal unabhängig vom Online-Geschäft und haben da halt gesagt, okay, wir müssen einfach jetzt testen, was wirklich gut funktioniert, weil sonst verbrennst du dir die Kanäle auch. Wir haben nicht direkt Rossmann und alle anderen angesprochen, sondern haben zum Beispiel dieses Learning gemacht, dass die Tropfen unfassbar gut laufen bei DM. Das Pulver, was damals drin war, aber überhaupt nicht. Also haben wir dann quasi charmant, haben wir es ganz gut angestellt, dass wir es freiwillig zurückgenommen haben, das Pulver, und dafür die Kapseln platziert haben, die mittlerweile extrem gut bei DM laufen. Und mit dem Setup sind wir dann wiederum zu Rossmann gegangen oder zu Butnikowski im Norden. Also wir haben halt nicht alles gleichzeitig gemacht, sondern haben erst die Learnings mitgenommen und sind dann quasi in den Kanälen richtig mit Power rein. Und wir haben, deswegen haben wir auch nur das Unternehmen verkaufen können, weil wir eben in dem Jahr von Hülle der Löwen zu letztem Jahr haben wir uns verdreifacht fast. Und das haben die dann auch alle überzeugt, weil wäre das Jahr von Hülle der Löwen gewesen, hätte kein Mensch hätte uns gekauft, weil sie alle gesagt hätten, naja, das ist wegen der Sendung. Guckt erstmal, dass ihr es halten könnt. So. Und ich glaube, der Erfolgsfaktor war wirklich, dass wir halt uns ganz genau die verschiedenen Kanäle angeguckt haben und nicht alles gleichzeitig gemacht haben, sondern Step by Step getestet haben, was funktioniert, was nicht, und dann richtig Druck in die Kanäle reingegeben haben. Und was man halt auch merkt durch dieses Multichannel, was wir eben haben, das ist auch einer der Gründe, warum wir so viele Angebote bekommen haben beim Exit, weil man hört ja immer so, ja, E-Commerce ist viel spannender als Drogerie und so weiter. Die meisten haben uns die Rückmeldung gegeben, dadurch, dass ihr auf verschiedenen Kanälen seid, macht ihr es uns so attraktiv, weil du dann natürlich das Risiko auch diversifizierst, wenn ein Kanal mal nicht mehr funktioniert. Und was wir gemerkt haben durch diesen Multichannel, beispielsweise durch die stationären Läden, also wir sind in über 4000 Filialen bei DM und Rossmann, strahlt es auch komplett auf online ab. Also wir haben dann wirklich ab Mai, Juni gemerkt, wie, ohne dass jetzt wir online eine bessere Arbeit gemacht haben, die Umsätze 10% im Monat weiter wachsen, so. Und dann waren wir halt irgendwann Ende des Jahres, auf einem ganz anderen Niveau. Also wir haben auch den Businessplan, haben wir bestimmt 5-mal nach oben korrigiert. es hat auch Corona war natürlich auch eine Rolle, weil sich die Menschen mehr mit Gesundheit beschäftigen, und es hat uns am Anfang schon die Karten gespielt, muss man ganz klar sagen. Also April beispielsweise sind wir Vollgas auf Facebook-Ads gegangen, weil das einfach super geil funktioniert hat. Gleichzeitig hatten wir auch einfach nur Glück, weil andere Startups, die im Handel sind, deren Kooperationspartner, die haben dicht machen müssen, und DM und Co., die sind systemrelevant, die haben offen. Das heißt, da haben wir gar keine Konsequenzen draus gehabt.
Wie ist eure Verteilung jetzt? Also offline, online?
50-50, würde ich sagen. Also wenn du HSE zu offline zählst, dann würde ich sagen 50-50.
Und gesamt alle Channel zusammen?
Jeweils so zwischen, ja, könntest du quasi vierteln quasi. Also Drogerie, Teleshopping, online Amazon, könntest du jeweils ein Viertel ungefähr sagen. Nicht ganz, aber fast, ja.
Okay, das ist halt super sexy. Also, was du gerade gesagt hast, wegen den Investoren, da, also wenn einer von vier wegbricht, gechillt. Also,
ja, also das ist okay, ja. Und du hast halt im Handel hast du den Vorteil, dass du da richtig Mengen machst halt auch. Klar hast du niedrigeren Umsatz an sich pro Stück, aber die Mengen sind halt sehr entscheidend, was auch wieder dazu führt, dass wir deutlich mehr einkaufen. Und dadurch auch die Stückpreise haben wir halt enorm senken können. Und dadurch ist trotz diesem rasanten Wachstum ist unser Gewinn quasi gleichbleibend mitgestiegen. Und das hat die dann halt auch alle beeindruckt in der Due Diligence.
Glaubt ihr, dass das genau das Modell ist für die nächsten Jahre? Weil es entstehen ja gerade E-Commerce-Brands so à la masse, so überall. Und das ist das Hype-Thema. Aber aus unserer Brille und Perspektive ist es so, ein reiner eigener Online-Shop, wenn du keinen anderen Kanal hast, weiß ich nicht wie, ich habe es noch nicht rausgefunden, aber wie man da in 5 Jahren noch profitabel sein kann und auch noch wachsen kann, weil so Facebook hat sowas selber gesagt, das wird immer teurer, so die CPOs steigen etc. Glaubt ihr gerade, deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich breit aufstellt und durch diese vielen Touchpoints, ob es im Handel ist, auf Amazon oder dann über Social Media, dass man durch diese geballte Power nur dann irgendwie nachhaltig wachsen kann und vor allem dann auch profitabel?
Also ich glaube, das kommt ganz drauf an, was du verkaufst. So, also wir würden niemals profitabel sein, wenn wir nur online machen würden, nur Online-Shop-Business. Wir haben einfach ein Produkt, das kostet 15 Euro. Klar haben wir irgendwie ein Treueprogramm und launchen neue Produkte und versuchen, den Warenkorb zu erhöhen. Aber wir werden halt niemals einen durchschnittlichen Warenkorb von 100 Euro haben. So, das werden wir nicht haben. Und wie du gesagt hast, gleichzeitig geht irgendwie der CPO oder CAC extrem hoch. Das heißt, für uns, also gerade im FMCG-Bereich, also Fast Moving Consumer Goods, also Produkte, die man immer wieder verbraucht und die jetzt mal keine 100 Euro kosten, ist Multichannel der einzige Weg, der funktioniert, weil wir so eben einerseits die Masse reinkriegen durch den Handel und andererseits eben auch unsere treuen Kunden besser an unseren Online-Shop binden können. Und ja, also gerade im Handel, da habe ich schon öfters mit anderen Unternehmern oder Startup-Gründern gesprochen, die da auch davor standen und so, oh, da ist der Deckungsbeitrag ja so viel schlechter wie online. Die schauen sich dann aber den Deckungsbeitrag an, vor Marketingkosten pro Neukunde quasi. Und die habe ich beim DM nicht. Also ich habe halt meinen niedrigeren Umsatz und dadurch einen niedrigeren Deckungsbeitrag. Aber der ist gleichzeitig auch höher, wenn ich wiederum die Facebook-Ads und Co. draufrechne. Also für uns ist, ich weiß gar nicht, was wir sagen sollten, sonst verhandeln sie wahrscheinlich nach. Wenn sie
für Behalts für dich.
Drogerie ist sehr lukrativ für uns.
Ja. Wie ist das? So eine Flasche hält einen Monat, ne? Ja, genau. Ihr habt kein Abo-Modell, oder, auf eurer Webseite?
Wir hatten eins, wir haben es tatsächlich aber wieder abgeschafft, weil es gibt doch viele smarte Kunden, die dann die Versandkosten sparen, die 10% sparen und dann haben sie einmal bestellt und kündigen es wieder. Und da war bei uns halt die Rate extremst hoch und dann haben wir es wieder gelassen.
Also wir haben halt einfach gemerkt, dass so ein Abo-Modell, im ersten Moment dachten wir so, ja, das bietet sich doch voll an, weil wenn die einmal im Monat so eine Flasche verbrauchen, ja, dann kriegen sie immer, so wie Toilettenpapier, das ist doch eigentlich mega geil. Aber verbraucht man sie dann vielleicht doch nur in 8 Wochen. Klar gibt es dann die Option, das zu ändern und so weiter, aber unsere Zielgruppe ist auch ein bisschen älter, das heißt, denen das zu erklären ist schon so schwierig. Und gleichzeitig sind die halt auch, die haben gut Geld, die Kunden, das heißt, die kaufen halt auch gerne einfach mal ein Paket, dann doch für 40 Euro, wo halt noch ein Tee drin ist, wo wir einen höheren Deckungsbeitrag generieren. Und deswegen haben wir irgendwann festgestellt, so hey, das rentiert sich für uns nicht. So, dann sprechen wir sie lieber immer wieder an durch Remarketing anstelle von dem Abo-Modell, wo wir von Anfang an einen super niedrigen Deckungsbeitrag haben.
Ja, interessant. Habt ihr was gemerkt an eurer Zielgruppe, dass sie sich irgendwie ein bisschen verändert hat? Ich glaube, so am Anfang, wenn ich das richtig gelesen habe, dann war das ja so ein Produkt, was quasi, oder Bitterstoffe prinzipiell, was vielleicht nur noch unsere Großeltern kannten und vielleicht noch irgendwie unsere Eltern. Ich meine, ihr hattet es auch von eurer irgendwie Schwiegermama. Hat sich das verändert? So dadurch, dass ihr dann Facebook-Ads und sowas gemacht habt, habt ihr gemerkt, eure Zielgruppe wird jetzt viel jünger, weil irgendwie eine jüngere Zielgruppe jetzt auch erstmal auf das Thema aufmerksam wird?
Ja, also gerade am Anfang, das hätten wir auch nicht gedacht. Also wir haben uns natürlich auch zum Launch Bayer Personas mal ausgedacht, also mögliche Zielkunden, und dachten, das ist so die weiß ich nicht, die Lena 29, die in der Stadt wohnt und sich gesund ernährt. Gerade weil wir auch den Kanal Facebook am Anfang für uns hatten. Und tatsächlich waren, ich glaube, über 95% der ersten 5.000 Kunden oder 10.000 Kunden waren Frauen ab 50, 55, 60. Mhm. Wir hatten auch schon eine Kundin, die war über 90 und hat bei uns angerufen. Ja, sie hat auf Facebook eine Anzeige gesehen, aber sie hat keine E-Mail-Adresse. Sie würde gerne die Flasche bestellen. So, hat sie am Telefon die Flasche bestellt. Und das hat sich durch Höhle der Löwen echt drastisch nach unten entwickelt.
Ja.
Aber ich glaube, nicht nur Höhle der Löwen, sondern auch, weil sich's bei den Ads komplett gedreht hat, dass Instagram besser funktioniert als Facebook.
Ja.
Und da ist die Zielgruppe ja einfach jünger und dementsprechend wurde auch unsere Zielgruppe jünger. Und weil wir natürlich auch noch neue Kanäle haben und in den DM, der DM hat auch eher eine jüngere Zielgruppe als der Rossmann beispielsweise. Und das hat alles dazu geführt, dass wir sind immer noch vorbehaltlich Frauen am meisten. Aber sag ich mal, von Durchschnittsalter 50 sind wir jetzt eher auf 35 runtergerutscht, ja.
Wie wichtig ist dann Influencer-Marketing für euch? Also ist ja eigentlich auch perfekte Zielgruppe eigentlich, oder?
Ja, ist halt ein sehr günstiges Produkt und halt auch nicht so attraktiv wie jetzt Mode. Wir haben das 2019 so mal und mal probiert und das hat mal gut, mal gar nicht funktioniert. Und letztes Jahr haben wir dann, als wir gemerkt haben, Facebook-Ads, es wird immer teurer, wir brauchen einen neuen Kanal, haben wir versucht, das mal professionell anzugehen, haben uns ein Dashboard gebaut, wo wir dann auch irgendwelche Prognosen versuchen zu erahnen. Mhm. Und haben wir echt mal Geld investiert und haben dann gemerkt, okay, also so die Influencer, so um die 50 bis 100.000 Follower, die extrem nischig auf ein Thema sind, die eigentlich nur über ein Thema berichten, wie jetzt zum Beispiel über vegan oder so, die funktionieren extrem gut bei uns. Also da haben wir auch echt mittlerweile langfristige Partnerschaften, wo wir teilweise 12-Monats-Verträge haben. Die ganz großen, auch so Trash-TV und sowas, haben wir alles getestet. Das ist für unser Produkt, das ist einfach Schwachsinn, das funktioniert
nicht. Wen habt ihr da getestet?
Ich mache das ja nicht mehr operativ, das macht ja unsere Head of Marketing. Wir hatten da ein paar von Berlin Tag und Nacht und sowas und das war.
Was war der größte Fuck-up? Wie viel habt ihr investiert, wo gar nichts bei rumkam?
Gar nichts.
Ich glaube, es waren mal
2000 Euro eine Kampagne, es war eine Story-Kampagne, aber da kam, glaube ich, ein Sale oder so bei rum. Nee, stimmt, die ist gar nicht so groß, aber das war ein richtiger Reinfall, weil auch die, egal, der Content war auch extrem schlecht. Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker. Boah, das war Katastrophe, die Kampagne. Ich hoffe, die hört's.
Wie viel habt ihr da gezahlt? Und auch 2000 Euro?
Ja, nee, weniger. 600, aber sie hat nichts, gar nichts rumgebracht. Ja. Gar nichts. Kein
Also wir haben wirklich, also wenn wir eine Liste ziehen, so mit, wo der ROAS über 1 ist und alle, die halt sauschlecht waren, dann sind alle, kommen aus dem TV, die scheiße waren. Also alle, ausnahmslos. Und die gut oder okay waren, sind alles irgendwie Influencer, die halt auch wirklich durch die Plattform groß geworden sind und eben nicht, weil sie bei GZSZ, Berlin Tag und Nacht oder sonst wo sonst sind. Also das haben wir mega krass gemerkt, das machen wir auch nicht mehr.
Habt ihr noch andere Channels? Weil wir merken es ja selber auch, wir sind krass im Online-Shop durch Facebook-Ads gewachsen. Und fuck, das ist halt so ein Kampf. Also von Monat zu Monat wird es ja schwieriger und echt ein richtig hartes Brot und wir testen so viel und machen und tun, aber perspektivisch in 3 Jahren funktioniert es gar nicht mehr, glaube ich. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen oder sau schwer, man merkt es ja jetzt auch bei Google. Influencer-Marketing ist auch für uns jetzt so ein okay-Kanal, wir testen auch viel rum. Ey, ist in Ordnung, wir haben auch ein paar, die gut funktionieren, mit denen arbeitet man weiter, aber wenn man ehrlich sind von unserem Umsatz, machen die irgendwie 3%, habe ich gerade ausgerechnet, 3,5% aus. Ist halt noch nicht der Wachstumstreiber. Wie ist es bei euch? Habt ihr ja neben Influencer-Marketing und Facebook-Ads jetzt rein im Online-Shop, habt ihr da irgendwas? Jan?
Ich bin nicht Team Marketing. Ich bin tatsächlich operativ nur tätig.
Ich gucke immer, dass der Umsatz wächst und der Jan muss halt gucken, dass die Prozesse hinten dran irgendwie zusammenhalten.
Kenn ich. Felix, liebe Grüße auf jeden Fall.
Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Verteilung. Also Influencer machen auch prozentual bei uns sehr wenig aus. Was wir extrem mittlerweile skalieren können, ist SEO.
Echt?
Da haben wir uns lange zurückgehalten, weil wir halt das Thema Gesundheitsaussagen ganz groß haben. Wir haben auch schon etliche Abmahnungen hinter uns.
Und das machst du dann wieder, Jan, operativ?
Ja, das bin ich dann operativ mit den Anwälten. Das ist dann wieder mein Part. Das hängt dann an mir.
Ja, du darfst halt keine Gesundheitsaussage. Also selbst wenn du sagst, die Tropfen helfen dir beim Heißhunger, dann ist es eine Gesundheitsaussage, dann kriegst du eine Abmahnung. Das geht ganz schnell, weil da viele Leute einfach viel Geld verdienen können. Ekelhaftes Geschäft, ekelhafte Menschen, aber es ist halt so. Ja. Und deswegen haben wir uns dann mit SEO immer zurückgehalten, weil selbst wenn du halt Artikel schreibst, wo du quasi jetzt nur Ingwer vorstellst, und zu Ingwer eben dann Gesundheitsaussagen machst und dann einen Bezug zum Produkt hast, dann ist es auch schon wieder eine Gesundheitsaussage. Das heißt, wir haben uns lange zurückgehalten, haben aber dann letztes Jahr gemerkt, dass wir eine unfassbar krasse SEO-Brand haben. Also dass wir haben so ein extrem hohes Suchvolumen nach Bitterliebe. Da haben wir auch den, kennst du auch den Nils Stuck?
Ja, ja.
Grüße an der Stelle. Mit dem arbeiten wir jetzt da zusammen. Ah. Und der hat zu Beginn gesagt, so, Alter, das hat er eigentlich noch so gut wie nie gesehen, was wir für ein Suchvolumen haben auf Google. Weil einfach extrem viele Leute, die es auch im DM sehen beispielsweise, dann halt einfach mal Bitterliebe suchen im Internet.
Krass,
und ja. Da haben wir gemerkt, okay, das kann man bestimmt auch im Kräuterbereich ausbauen und da spüren wir gerade wirklich, dass es extrem gut läuft.
Also, wie viel Prozent macht dann so SEO? Bei uns sind es knapp unter 10.
Wahrscheinlich auch eher so, ja, weiß ich nicht, aktuell. Also es war sehr wenig. Aber wir haben jetzt diesen Monat zum Beispiel, werden wir wahrscheinlich einen 6-stelligen Umsatz nur über SEO generieren.
Und ihr sagt sehr wenig, unter 10%, trotzdem 6-stellig.
Also nee, also über schon mehr als, mittlerweile ist es schon mehr als 10%, ja.
Okay.
Aber auch erst seit 2-3 Monaten.
Wie messt ihr das? Das ist ja jetzt mal sehr tief in der Materie, aber es ist SEO-Traffic gescheit zu messen und gerade auf Keyword-Ebene.
da muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe die Führung im operativen Marketing vor einem halben Jahr abgegeben oder vor fast einem Jahr schon. Ja. Da weiß ich nicht, was für ein Tool wir da nutzen. Wir spüren es auf jeden Fall im Umsatz. Und es ist halt ein geiler Kanal, weil der halt profitabel ist. Aber auch, wie du sagst, Facebook-Ads, Influencer, da krebsen wir auch rum. Also da richtiges Wachstum kriegen wir da aktuell auch nicht rein.
Genau. Eine abschließende Sache noch, die mich super interessiert. Ihr habt jetzt neue Investoren drin. Ihr habt es vorher schon gesagt, irgendwie mit Judith Williams kam ein riesen Umsatzboost. Und ihr wollt jetzt auch natürlich weiter wachsen mit euren Investoren. Was geht ihr jetzt als erstes an? Ist es irgendwie Internationalisierung oder habt ihr irgendwelche Big Steps, wo ihr gesagt habt, okay, wir holen Investoren rein und dann machen wir ABC?
Ja, ich glaube, es sind so zwei Themen. Also Internationalisierung ist das eine. Also wir haben natürlich auch letztes Jahr schon irgendwie mal mit dem Online-Shop UK getestet oder Italien. Und das läuft dann mit den Ads mal den ersten Monat gut und dann halt wieder nicht. Dann geht der ROAS wieder total in den Keller. Das heißt, wir haben immer mal wieder so Tests gemacht, so im nicht deutschsprachigen Ausland, weil in der Dachregion sind wir ja schon sehr aktiv. Also wir sind ja auch im Handel in Österreich. Wir werden dieses Jahr hoffentlich auch im Handel in der Schweiz starten. Also auch Österreich-Schweiz zusammen machen bestimmt 30% vom Online-Umsatz aus. Da sind wir sehr stark. Gerade in der Schweiz haben wir halt auch extrem hohe Warenkörbe. Also da, das ist schon ziemlich cool. Aber ja, also die Themen, die wir mit Akkus quasi jetzt angehen, ist einerseits Internationalisierung, aber auch ein anderer Punkt, den wir, wo wir dann auch in der Verhandlung gemerkt haben, dass Akkus der richtige Partner ist. Und zwar haben wir eben einen finanzstarken Partner im Rücken und wir schließen es nicht aus, dass wir vielleicht ein kleineres Startup zukaufen und Bitterliebe als Plattform nutzen, um dann eben unsere Funnels, also unsere Learnings quasi auf eine andere Marke zu adaptieren. Weil wir sind halt wir haben ja so eine mehr oder weniger so eine Single-Product-Strategie. Also wir haben ja wir haben irgendwie 3-4 Produkte, aber eins macht irgendwie 90% vom Umsatz aus. Und wir suchen eben gerade ähnliche Startups, die halt noch deutlich kleiner sind, die sich aber auf ein Thema ganz spitz fokussieren, vor allem im Nahrungsergänzungsbereich. Und wenn wir da was finden, dann kann es schon gut sein, dass wir da vielleicht auch was zukaufen und so halt versuchen, wie so eine Gruppe aus der Bitterpower zu machen.
Also, Werbesendung hier. Wenn jemand von euch, wir haben ja ganz viele Shopify-Händler und vor allem Amazon-Seller dabei, wenn ihr irgendwie was Interessantes habt, wo kann man sich bei euch melden?
Ja, per E-Mail einfach oder auf LinkedIn, auch easy. Ja.
Okay, sehr gut. Wie muss man sich das jetzt vorstellen mit den Investoren? Ihr habt ja jetzt vor allem eine große Runde gemacht. Müsst ihr jetzt den wöchentlich reporten? Wie ist es?
Also ich sage immer, das Korsett wird enger, aber dafür halt auch wärmer. es ist natürlich schon ein bisschen strukturierter, aber wir sind immer noch sehr frei in unseren Entscheidungen. Klar, wenn wir jetzt irgendwie 200.000 Euro in eine Marketingkampagne stecken, dann müssen wir das schon abklären vorher. Aber generell sind wir da sehr, sehr frei. Es gibt halt ein monatliches Reporting, wie wir es vorher auch bei unseren Investoren hatten, was ein Tick tiefer und professioneller ist, aber im Grunde das Gleiche. Von daher ändert sich erstmal nicht viel, auch nicht so viel für unsere Mitarbeiter. Und deswegen haben wir uns auch für die entschieden. Wir hatten auch beispielsweise ein Angebot von einem Strategen, sprich einer Company, die selbst D2C-Marken in der Drogerie und Co. hat. Und da haben wir gemerkt, wenn wir den Deal unterschreiben, dann haben wir wahrscheinlich in einem halben Jahr gar nichts mehr zu sagen dem Laden. Und da hatten wir absolut keinen Bock drauf. Und deswegen haben wir uns dann auch für Akkus oder allgemein auch für Private Equity entschieden.
Wie viele Leute seid ihr?
Das ist eigentlich ganz witzig, weil wir relativ, ich habe es vorhin echt, ich wusste, die Frage kommt, weil ich kann die meistens nicht so genau beantworten.
12 sagen wir immer.
Wir machen pro Festangestellter machen wir deutlich mehr als 1 Million Euro Umsatz.
Wie viele Vollzeitleute seid ihr?
Wir sind 7 Vollzeitleute und sind 6 Werkstätten, also wir sind 13 Leute im Team.
Das ist halt gar nichts.
Weil wir aber auch, muss auch dazu sagen, wir haben weder Lager intern, also das ist halt, hätten wir das, wären wir natürlich deutlich mehr. Und die Produktion ist bei uns halt auch komplett outgesourced. Und ein Teil der Produktentwicklung halt auch, weil die zusammen mit Jan beim Hersteller ist. Das heißt, wir haben eigentlich nur Marketing, Operations halt im Haus und alles andere haben wir halt ausgelagert.
Deswegen seid ihr so profitabel.
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, Logistik könnte man wahrscheinlich einen Tick günstiger machen, aber du kennst es ja selbst, man krebst dann halt voll rum und du hast super viele Aufgaben. Ich hätte es in der Corona-Zeit nicht verantworten wollen.
Auf gar keinen Fall. Also, Logistik schwer. Was ist, Jan, aus seiner Sicht die größten Herausforderungen jetzt auch fürs nächste Wachstum? So, man sagt ja immer so ganz schnell, die Operations. Ist ja ähnlich wie bei uns. Ich bin der andere, ich bin der Marketing-Sales-Guy und wir machen uns dann immer Gedanken, hey, nächster Channel da und das probiert man alles noch. Aber die Operations sind mindestens genauso wichtig, dass sie funktionieren, weil wenn man dann einmal merkt, irgendwo kommt Wasser rein in den Operations und irgendwas läuft schief, dann knallt es auch richtig beim Sales-Bereich, ob es im Kundenservice ist, schlechte Bewertung, egal wo. Wo sind da bei euch die größten Herausforderungen in den Operations?
Wir erleben es aktuell gerade. Wir sind sehr gut ins Jahr gestartet und so hat uns halt auch die Mengenplanung sehr überrascht, wir waren eigentlich gut aufgestellt zum Ende des Jahres, aber jetzt fehlt uns die Ware. Aber aktuell viel bedingt durch Corona. Also, dass mal Kräuter zu spät geliefert werden, dass jetzt aktuell fehlen uns die Pipetten, fehlt dieses weiße Glas, weil es pharmazeutisch ist und der Hersteller gerade aktuell lieber Impffläschchen produziert, anstatt durchsichtige Pipetten. Und da jetzt die Planung passend zu dem, wie wir wachsen, das hinten raus zu gestalten, das ist aktuell so, ja.
Also Luxusprobleme, so, zu viel verkaufen und nicht nachkommen.
Ja, wobei, ja, ich glaube, was halt das große Thema ist, wir wollen es halt schaffen, noch mehr ein Forecasting hinzubekommen mit unserer Mengenplanung. Und das ist bei dem Wachstum halt immer super schwer planbar.
Ist bei uns auch. Ne?
Und gleichzeitig sind wir auch, wir nennen jetzt nicht den Namen, aber wir sind auch nicht so ganz zufrieden mit unserem ERP. Und da gibt's immer, also wir haben da viele Prozesse, die wir einfach noch optimieren müssen, damit eben auch wir das Wachstum irgendwo stemmen können.
Wir sind jetzt schnell gewachsen. Und jetzt der Fokus lag drauf, wachsen. Und ob dann das ERP jetzt an der einen Stelle passt oder nicht, gut, das war uns jetzt egal, aber das ist das, was wir jetzt aufholen müssen und was wir für dieses Jahr das ERP glatt ziehen und damit auch die Prozesse mit Forecast, dass da die Planung passt, das sind so die Operations-Themen, die gerade akut sind und auch fürs ganze Jahr wahrscheinlich akut sind.
Was sind die Zielzahlen für 21?
Das können wir nicht sagen, aber...
macht ihr 20?
Nee. 2022 ist es tatsächlich das Ziel irgendwo in dem Dreh, aber das werden wir dieses Jahr noch nicht schaffen. Aber ja, also wir setzen uns auch die Ziele eigentlich nicht nach Umsatz, sondern tatsächlich nach EBIT,
ja.
Weil wir auch da gemerkt haben, auch im Prozess, also auch in der Due Diligence und Co., dass wir eigentlich viel zu klein sind für Private Equity, aber durch unseren hohen EBIT wir wiederum von allen irgendwie als interessant empfunden wurden. Und dementsprechend wollen wir das beibehalten. Also ich will keine 80 Millionen Umsatz, ich will 20 Millionen EBIT.
Ja.
Und dementsprechend optimieren wir da drauf. Aber es hat die Frage nicht beantwortet. Aber ja, wir werden auf jeden Fall dieses Jahr nochmal gut wachsen. Ich denke mal schon nochmal um 30-50%. Aber wahrscheinlich nicht mehr das Dreifache. So, wobei, wenn es so weitergeht wie der Januar, dann schauen wir mal.
Geil, wir haben noch Fragen aus der Community. Die würden wir euch gern stellen. Romy, du fängst an.
Ja. Jan, ich glaube, das ist eine Frage an dich. Von Bülent Jamann. Kommt irgendwann ein bitterliebe Getränk wie Bitterlem von Schweppes? Schweppes? Weiß
nicht. Ist tatsächlich noch nicht geplant, aber ist eine gute Idee. Also wir sind immer auf der Suche nach neuen Produktideen und
wenn es
da was gibt.
Also ja, hier wurde ein bitterliebe Getränk vorgeschlagen. Dann, Antonia interessiert auch, wie ist mit Judy Williams die Zusammenarbeit?
Super gut. Also mit ihr selbst haben wir jetzt nicht regelmäßig, also wir haben ihre WhatsApp-Nummer und wir schreiben auch mal eine WhatsApp mit ihr, aber wir sind jetzt nicht regelmäßig im Austausch und wir waren auch in der Zeit, wo es sehr intensiv war, die Zusammenarbeit, waren wir jetzt auch nicht jede Woche mit ihr im Austausch. Aber sie hat ein sehr starkes Team. Sie hat sehr starke Leute im Bereich, alles, was Lager angeht, was Produktentwicklung angeht, was Vertrieb angeht. Also da hat sie extrem gute Leute für Drogerie. Das heißt, mit den Leuten waren wir jeden Tag im Austausch, gerade in der Zeit zwischen Pitch und Ausstrahlung, mehrmals täglich, also da war richtig Action drin und mittlerweile einmal die Woche, alle zwei Wochen haben wir Kontakt zu ihrem Team, zu ihr mal mehr, mal weniger.
Team Marketing hat ein bis zweimal die Woche Kontakt zu ihrem Team, Team Operativ öfter. Aber so wie Judith, die treffen wir meistens bei HSE und eher so strategische Themen, also was machen wir jetzt neue Produkte für Produkte. Morgen treffe ich sie, da geht sie zusammen mit mir auf Sendung. Was sehr dankbar ist, weil viel hat man da nicht zu sagen, aber man steht dabei und hört zu und lässt Judith machen, weil das ist an sich ein Selbstläufer. Wenn Judith im Teleshopping ist, das ist, wie André gesagt hat, it's magic.
Ja, sie ist halt auch der Cristiano Ronaldo des Teleshoppings. Ja. Also es ist crazy. Also die erzielt wirklich um ein Vielfaches mehr Umsatz als jeder andere Verkäufer. So, ist einfach nur so, ihr Gesicht ist da und ist egal, was sie sagt eigentlich. Das ist total crazy. Und ja, sie hat halt einen sehr, sehr vollen Terminkalender, deswegen sehen wir sie nicht oft, weil wir haben einmal ihren Terminkalender gesehen, so, da hat wahrscheinlich Angela Merkel ein entspannteres Leben. Also das ist crazy. Also wenn du einen halben Stundenslot bei ihr willst, das kann man schon mal ein paar Wochen dauern, dass man da was findet. So, das,
ja, sie ist aber die Zusammenarbeit macht super Spaß, ja. Und sie, wenn man was hat, ist sie immer für einen da.
Genau, wenn es mal brennt, dann schickt man ihr eine Voicemail, WhatsApp und dann kriegt man auch sofort eine Antwort. Aber man weiß halt auch, dass der Kontakt wertvoll ist, das heißt, man bespammt sie jetzt auch nicht jeden Tag mit einer WhatsApp, sondern halt, wenn sie weiß, wenn man sich meldet, dann ist es auch dringend und dann kriegt man auch sofort eine Antwort.
Ja, sehr cool. Und dann noch eine letzte Frage. Dem voraus muss man, glaube ich, erstmal stellen. Macht ihr Social Media komplett in-house?
Nee. Also wir haben am Anfang alles selbst gemacht. Ganz am Anfang haben wir auch, also da habe ich quasi einen Account gemacht und habe auch die Ads erstellt und ich habe so gar keine Grafikerfahrung. Das sind aber bis heute die Ads, die den höchsten ROAS erzielt haben. Es war da auch 2018. aber nee, wir haben eine Head of Marketing, wir haben zwei Inhouse-Vollzeit-Grafiker, wir haben zwei Werkstätten, die Influencer-Marketing machen und dann haben wir einige Freelancer. Also wir arbeiten da mit Florian Litterst von Adventure zusammen. Der macht quasi unser, oder sein Team macht unser komplettes Facebook, unsere kompletten Facebook-Ads oder Social-Ads. Und dann haben wir einen AdWords-Freelancer mit Nils Stuck, SEO. Also wir haben auch viel ausgelagert. Wir hätten gern mehr Inhouse, aber wir finden auch hier in Mannheim nicht die richtigen Leute. Und wir wollen eben mit den Besten zusammenarbeiten und deswegen nehmen wir da halt eher Freelancer als Inhouse. Ja.
Können wir, glaube ich, nachvollziehen, oder? Ja, Johannes.
Kommt nach Mannheim.
Ja, kommt alle nach Mannheim. Johannes, hast du noch dem Ganzen was hinzuzufügen?
Nein, einfach nur nochmal mein Respekt und ich finde es geil, dass wir hier in Mannheim auf jeden Fall einen weiteren Leuchtturm mit Bitterliebe haben. Richtig geil. Großen Glückwunsch an euch Jungs und ich freue mich auf April, wenn ihr nochmal zu Besuch kommt.
Machen wir eine Spritztour.
Sehr gut. Danke für, dass ihr da seid und dir, Jan, natürlich morgen ganz, ganz viel Spaß mit Judith zusammen.
Vielen Dank.
Wo kann man das sehen? Wann muss man da einschalten?
Ah, ich glaube, wenn ich es jetzt erzähle, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt
wird. Nee, leider nicht rechtzeitig.
Wer uns sehen will, wahrscheinlich im März. Oder nicht wahrscheinlich, ziemlich sicher im März ganz oft bei HSE.
Da kommt das so im Free-TV? Jeder, der Fernsehen?
Ja. Einfach bei ab 300, 400 oder so, keine Ahnung.
Also relativ weit hin.
Aber die haben auch mittlerweile einen krassen Online-Shop. Also die übertragen auch die Live-Sendung auf dem Online-Shop. Und wenn du zum Beispiel die App hast und das Handy schüttelst, dann kriegst du das Produkt in den Warenkorb, was aktuell gerade gezeigt wird im Live-Fernsehen. Also das ist schon, die sind
das
da
ist
schon,
so underrated, gell? Ja, ja. Das ist krass.
Das wird auch noch größer.
Ist verrückt.
Die wachsen auch. Vielleicht auch ganz geiler Fun-Fact. Witzig ist er nicht, aber es ist ein sehr geiler Fact, dass die wachsen und zwar haben die, ich glaube, vor 3-4 Jahren das erste Mal eine Milliarde Umsatz gemacht und die wachsen jedes Jahr um 10% ungefähr. So,
das ist crazy. Wow. Da geht auf einiges. Dem Scale. Crazy. Ja. Jungs, geil, dass ihr da wart. Vielen Dank und schaut bei Bitterliebe vorbei.
Was ein mega Interview, oder?
Crazy. Ich bin immer noch so voller Adrenalin. Solche Interviews pushen mich krass nach vorne. Ich bin jetzt so, ich komme nach Hause an den Laptop und versuche irgendwie Bitterliebe 2.0 zu werden. Mit Socken.
Crazy Story in so einer kurzen Zeit. Und auch, ich glaube, vor 1,5 Jahren haben wir sie das erste Mal kennengelernt. Und so die Entwicklung jetzt zu sehen, Wahnsinn. Aber wir haben auch noch was mitgebracht jetzt zum Schluss. Nämlich ein paar Bewertungen für unseren Podcast, über die wir uns sehr, sehr, sehr gefreut haben.
Genau, Leute, ihr wisst es. Wir wollen in den Podcast-Charts ganz, ganz nach vorne kommen, dank der geilen Podcast-Community und dank euch, weil ihr so zahlreich unsere Folgen hört. Wir sagen es immer, aber seid uns bitte nicht böse. Wir müssen das noch weiter pushen. Erstmal abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts oder natürlich am besten bei beidem und eine Bewertung schreiben. Und wir lesen immer pro Folge jetzt 3 Bewertungen vor, weil für uns beide ist es wirklich ein geiles Gefühl. Muss man wirklich sagen, weil man labert hier im Podcast und keine Ahnung. Aber es ist ja nicht so wie bei Social Media im traditionellen Weg, dass du Kommentare, Likes oder sowas. Du hast ja gar kein Feedback drauf. Ja. Deswegen, wir lesen uns wirklich jede Podcast-Bewertung durch. Wenn ihr uns da also was Schönes hinterlasst, wir freuen uns. Fangen wir mit der ersten Bewertung an vom Good Sven. Ich glaube, der ist, den kennen wir sogar. Bester Podcast rund um Shopify und Amazon FBI. Unbezahlbare Tipps, nur zu empfehlen. Danke, Sven. Die nächste machst du rum.
Die nächste Bewertung kommt von, vielen Dank, den Namen kann ich nicht aussprechen, Petrigent.
Wie nochmal?
Petrigent. geiler Podcast, ich bin super dankbar für die Offenheit bei den Themen. Gerade wenn man einen Online-Shop starten möchte, gibt es etliche Tipps und vor allem Learnings, um nicht die gleichen Fehler zu machen. Vielen, vielen Dank an Petrückend.
Okay, und jetzt noch die letzte.
Und die letzte von Sebi 1993. Mega informativ, äußerst praxisnah, mit intern hilfreichen Infos, wird nicht zurückgehalten. Klasse. Vielen Dank, Sebi 93.
Super, Leute, das war's. Hört euch die nächste Folge an. Ciao, ciao.
Tschüssi.
Zum Schluss noch eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib uns doch einfach eine Bewertung. Da würden wir uns super freuen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören.